Bayern.
Ja, leco mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel.
Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Sheila Delis. Hallo, ich bin's, Daniela. Ich freue mich, dass du heute wieder bei Meno Mio mit dabei bist. Und ich darf heute eine für mich ganz spezielle Gesprächspartnerin vorstellen. Es ist jetzt rund ein Jahr her, dass ich gecheckt habe, dass ich wohl in den Wechseljahren bin und diese nichts damit zu tun haben, ob man die Regel noch hat oder nicht. Ich habe damals leider auch bemerkt, dass mein Arzt wohl nicht so wirklich sattelfest ist auf dem Gebiet und habe auch erfahren müssen, dass es relativ wenig Info und Auskunft zum Thema Wechseljahre gibt. Drum mein damaliger Lichtblick damals, das Buch Woman on Fire von der deutsch-amerikanischen Gynäkologin Sheila Delis. Dieses Buch hat mich in meiner Vermutung bestätigt, dass die Wechseljahre nicht das Ende der Welt bedeuten, sondern vielleicht sogar die geilste Zeit in meinem Leben einläuten können. Für mich ist Sheila Delis der Rockstar unter den Wechseljahre-Aufklärerinnen und darum freut es mir wirklich wahnsinnig. Und es macht mich auch ein bisschen stolz, dass du dir, liebe Sheila, heute Zeit für mich und für meine Hörerinnen nimmst. Hallo.
Hallo.
Woman on Fire, dieses Buch ist ja, glaube ich, ungelogen sowas wie die Bibel der Wechseljahre. Also nicht umsonst bist du ja auch mittlerweile Bestseller-Autorin mit insgesamt über 500.000 verkauften Büchern. Gleich vorweg, sämtliche Bücher, die du so geschrieben hast und wo man dich findet und so weiter, diese ganzen Infos verlinke ich in den Shownotes. Was mir so taugt, also in dem Buch werden die wichtigsten Hormone in den Wechseljahren, also Östrogen, Progesteron und Testosteron, von dir ja in Form von den drei Engeln für Charlie personifiziert, somit dann näher gebracht und erklärt. Darf ich dich eingangs für alle Frauen, die dieses Buch noch nicht gelesen haben, also bitte unter Aufruf, bitte, bitte kauft euch das Buch und lest das einfach. Darf ich dich ganz kurz bitten, Sheila, noch einmal auch zu erklären, warum es so wichtig ist in den Wechseljahren, dass diese drei Hormone eben ein eingespieltes Team sind?
Also unsere drei Hormone, Östrogen, Progesteron und Testosteron, das sind unsere drei weiblichen Hormone, auch wenn viele sagen, ja, Testosteron ist doch irgendwie ein Männlichkeitshormon. No, nein, es ist sehr wichtig, auch für uns Frauen. Ich habe den Vergleich genommen damals zu Charlie's Angels, weil jedes Hormon hat ja, wie in dem Film Charlie's Angels, eine eigene Persönlichkeit und eigene Aufgaben. Ja, aber alle drei müssen zusammenarbeiten, damit das Ding richtig läuft. Um da jetzt nicht so fürchterlich viel von dem Buch vorwegzunehmen, ist es tatsächlich so, dass ich dann Cameron Diaz und Lucy Liu und Drew Barrymore immer dann einen anderen Hormon zugeordnet habe. Ja, und irgendwie, mir war das ja auch wichtig, weil ich wusste, mit einem einfachen Hormonnamen, das bleibt einfach dimensionslos. Ja, das ist oder eindimensional. Das kann man sich nicht merken. Und ich fand das schade, weil die Hormone doch sehr, sehr, sehr viel bei uns anrichten. Und deswegen wollte ich denen ein Gesicht geben und deswegen Charlie's Angels.
Genau, ein sehr wunderbares Gesicht. Und es ist genau so, man merkt sich es dann einfach ein bisschen leichter. Nochmal vielleicht ganz kurz, welche Rolle spielen denn diese Hormone in den Wechseljahren und warum sind es auch genau die drei, die so wichtig sind, ja gut bei Laune zu halten?
Es ist nicht nur die Laune, aber es ist, ich breche es nochmal runter. Bei den Hormonen ist es so, dass Progesteron zum Beispiel in dem Film dargestellt ist durch Cameron Diaz. Und Cameron Diaz ist ja in dem Film die ist schlank und super gechillt und so weiter. Und Progesteron ist zum Beispiel unter anderem verantwortlich, um das Gehirn zu entspannen. Ja, und Progesteron wird in der zweiten Zyklushälfte ausgeschüttet, aber eigentlich nur dann, wenn wir einen gescheiten Eisprung haben. Und damit fängt das Problem dann an, wenn wir in unsere 40er reinkommen, haben wir nicht mehr so qualitativ hochwertige Eisprünge wie vor 20 Jahren. Ja, und wenn wir keinen qualitativ guten Eisprung haben, haben wir entsprechend nicht mehr einen guten Progesteron-Level und entsprechend fangen wir an, schlechter zu schlafen und die Stimmung kann kippen oder schneller kippen. Ja, und viele Frauen sprechen von depressiven Verstimmungen oder aggressiven Verstimmungen. Die wollen dann Geschirr zerschmettern und schreien alle an und die Familie meckert schon, was mit dir los? Ja, das ist jetzt einfach mal die Schnellversion. Östrogen ist zuständig so für, also für vieles, für sehr, sehr, hat sehr, sehr, sehr viele Aufgaben in unserem Körper. Extrem viele. Wenn wir uns aber auf das Thema Psyche konzentrieren, ist Östrogen auch zuständig, auch für die Stimmungsstabilisierung, für gute Laune, auch, aber auch für das Bedürfnis, es allen recht machen zu wollen. Also, dass wir uns so ein bisschen um alle kümmern, Nestbautrieb, all diese Dinge. Und Testosteron ist eher zuständig so für Antrieb und für die Libido, ja, und Muskelkraft. Das ist erstmal die drei zusammen. Und je nachdem, welche Hormone wann ausfallen, und es ist jetzt sehr allgemein gesprochen, hat man entsprechend Symptome.
Jetzt ist ja generell so, also die Wechseljahre sind ja natürlich bei jeder Frau ganz, ganz unterschiedlich. Dass sich diese Hormone aber in den Wechseljahren verändern oder verschüssen oder wie auch immer, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Heißt das jetzt eigentlich, dass jede Frau Hormone nehmen sollte, auch wenn es ihr gut geht oder wirklich nur, wenn ich ja eben genauso wie du gerade gesagt hast, diese Auffälligkeiten unter Anführungszeichen habe?
Ich bin persönlich der Meinung, dass ein Hormonmangel sich auf allen Zellenebenen bemerkbar macht und auch ist nicht nur meine Meinung, sondern es ist ein Fakt. Es gibt langfristige Folgen des Hormonmangels. Punkt. Ich bin auch der Meinung, jede Frau muss wissen, was auf sie zukommt. Ja, wenn du mich jetzt fragen willst, würde ich sagen, jede Frau sollte erstmal prüfen, ob sie Hormone nehmen will. Ja, und zwar mit dem richtigen Basishintergrund an Wissen. Wenn du sagst, du willst keine Hormone nehmen, ist das absolut fein. Dein Körper, deine Regeln, dein Choice. Ja, aber dann bitte nicht aus Ängsten oder aus irgendwelchen ideologischen Gründen, ja, die die Gesellschaft uns sagt, so nach dem Motto, ja, du musst in Würde altern und was soll das? Und früher haben die Frauen das doch auch alle. Ja, also dann nicht so. Dann vor allen Dingen nicht aus Unwissenheit und nicht, weil dich irgendjemand verunsichert. Ja, also dann wirklich so, dass du sagst, ich habe mich komplett informiert. Und ich entscheide mich trotzdem dagegen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, es ist ja ein freies Land, es ist eine freie Welt, soll ja jeder machen, was sie will. Aber wenn du mich aus medizinischen Gründen fragst, aus reinen medizinischen Gründen, frei ab von irgendwelchen Ideologien oder irgendwelchen Lifestyle-Entscheidungen, es ist so, dass wir bei Östrogenmangel eine ganze Batterie an Problemen bekommen, ja. Angefangen vom Knochenabbau, Muskelverlust, Muskelkraftverlust, was natürlich zu Schwäche führt, ja, zu Altersschwäche und auch zu Gewichtszunahme, ja, weil wenn wir an Muskelmasse verlieren, nehmen wir auch schneller zu. Östrogen hat einen wahnsinnig regenerierenden Effekt auf das Gehirn, das wissen wir, das ist erwiesen. Man sieht im MRT, also in diesem sogenannten Kernspin, sieht man einen ganz eindeutigen Unterschied zwischen einem Gehirn von einer Frau in den, die Wechseljahre schon, also wo quasi die jahrelang jetzt keine Hormone mehr hatte, im Vergleich zu einer Frau, die zum Beispiel 30 ist, die regelmäßig ihre Periode hat. Ne? Also diese Unterschiede sind deutlich zu sehen. Die sind objektivierbar. Wir wissen auch, dass Östrogene auch gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen schützt, also gegen Gefäßverkalkung und so weiter und so weiter und so weiter. Also es gibt wirklich jede Menge Gründe, um Hormone zu nehmen. Das kann ich aus rein medizinischen Gründen sagen, ja, um Hormone zu ersetzen. Das sagt nicht nur ich, das sagen auch sämtliche andere Fachgesellschaften, die kardiologischen Gesellschaften dieser Welt und so weiter. Ja, die radiologischen Gesellschaften dieser Welt, die auch wissen von der Osteoporose-Gefahr und so weiter. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Ja, das ist auch nichts, was ich mir irgendwie zurechtgebastelt habe. Da muss man einfach wirklich nur in die internationalen Datenbanken gehen und dann findet man die Fakten.
Also ich glaube auch, so wie du sagst, Eigenverantwortung ist bei diesem Thema die eine wichtige Sache und eben auch die Aufklärung und das Wissen darüber. Und ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass das jetzt nicht nur der Arzt, die Ärztin für einen übernimmt, sondern dass man eben selber auch befähigt ist, ein Stück weit zu wissen, was denn los ist und ja, wie ich mich entscheide. Und dann ist es ganz bestimmt die eigene Entscheidung der Frau. Sheila, Hormone sind ja nach wie vor sowieso so ein Thema. Viele Frauen sind verunsichert. Die Hormone per se haben ja einen sehr schlechten Ruf. Ich habe dazu auch schon mal mit einer Kollegin, mit der Judith Bildau, gesprochen in einer Episode. Jetzt gibt's ja auch diese bioidenten Hormone. Ja, und ich hätte vielleicht ganz kurz von dir erfahren, was ist jetzt der Unterschied? Hormone, bioidente Hormone.
Also, wenn man das Wort Hormone nimmt, dann sprechen wir ganz eng genommen von einem ganz bestimmten Molekül mit einem ganz bestimmten Aufbau. Ja, und daran gibt es nichts zu rütteln. Es gibt ein Molekül, das nennt sich 17-Beta-Östradiol. Das ist der aktive Form von Östrogen in unserem Körper. Full stop. So heißt das Molekül. Das Molekül hat entsprechend solche Funktionen, die entsprechend an den Zellen, an der Zelloberfläche andocken und so weiter. So weit, so gut. Das ist das eigentliche Hormon und das ist auch das, was wir dann in dem Fall, wenn wir das in Präparateform bekommen haben, einen bioidentischen Hormon nehmen, weil es identisch ist, das identische Molekül ist zu dem, was der Körper auch herstellt. Ja, das ist bioidentische Hormon. Jetzt gibt es Hormonpräparate beziehungsweise Präparate mit hormonähnlicher Wirkung, die eine Variante dieses Moleküls haben. Die haben das Molekül quasi umgebaut und so ein bisschen aufgemotzt oder wie sagt man denn so, aufgepimpt, ja. Und zwar hat es den Hintergrund in ganz vielen Fällen, dass nur wenn ich aus chemischer Sicht und aus wirtschaftlicher Sicht ein Molekül verändere und dort meinen Stempel drauf mache und sage, das ist nun meine Erfindung, kann ich das patentieren und entsprechend viel Geld dafür nehmen. Das ist der ganze Hintergrund. Und das ist das, was man aber eigentlich immer macht in der Pharmafirma. Ne? Man entwickelt ein Präparat, man macht seine persönliche Marke drauf, sagt, das ist mein Ding, das ist mein Produkt, ist ja auch irgendwo normal. Und das hat man bei den Hormonpräparaten natürlich auch so gemacht. Ich sage bewusst Präparate mit hormonähnlicher Wirkung, weil die schaffen es, nicht komplett alle Symptome abzudecken. Deswegen war es ja früher so bei den Hormonpräparaten, diesen Kombipräparaten sind es ja meistens, dass die Frauen sagen, ja, die Hitzefallungen sind besser, aber ich schlafe immer noch schlecht und ich nehme immer noch zu. Ja, und das ist aber, weil, um da jetzt ein bisschen ins Detail zu gehen, 17-Beta-Östradiol hilft zum Beispiel dagegen, dass man immer mehr zunimmt. Im Alter. Ja, das wissen wir. Das wissen wir, dass wenn wir zum Beispiel ein 17-Beta-Östradiol hoch haben, um den Eisprung herum, dass dann der Stoffwechsel am schnellsten funktioniert. Ja, und deswegen, also je höher der Spiegel ist vom Östradiol, desto besser funktioniert der Stoffwechsel, desto schlechter nehmen wir zu. Also desto besser bleiben wir schlank. So muss das eigentlich heißen. Und wo war ich denn stehen geblieben? Und das war das Problem mit den künstlichen Hormonpräparaten, dass du entsprechend was bekommen hast gegen die Hitzewallung, weil es an diese Hitzewallungsproblemzone angedockt hat, aber nicht an den ganzen Rest. Und deswegen haben die Frauen zugenommen unter den künstlichen Hormonpräparaten und so entstand so ein bisschen dieses Narrativ, Hormone machen dick. Und das stimmt ja, das ist ja nicht die ganze Wahrheit, das ist nicht die ganze Geschichte.
Genau, neben diesen ganzen anderen Geschichten, dass sie auch Brustkrebs und so weiter fördern. Also wie gesagt, da gibt schon eine Episode mit der Judith Bildau dazu. Und ich glaube, dass dieses Thema eben, wie ich schon gesagt habe, das ist einfach die Entscheidung jeder Frau. Mir ist es nur wichtig oder eben auch dir, dass jede Frau gut Bescheid weiß, dass sie sich die bestmögliche Information holt, um dafür sich selber entscheiden zu können. Wo wir eh schon bei meiner nächsten Frage sind, du hast ja mit deiner Hormon-Online-Klinik in Europa etwas ja sehr Einzigartiges geschaffen. Du bist da mit verschiedenen Expertinnen zusammen und berätst Frauen eben genau zu dem Thema Hormone. Die gemeinsame Vision, das habe ich mir aufgeschrieben, das hat mir so gut gefallen, ist es, die Frauen an die Hand zu nehmen und zu begleiten, damit die Wechseljahre den Beginn einer genialen zweiten Lebenshälfte einläuten können. Das heißt also, Hormon-Online-Klinik, wie der Name schon sagt, da kann jeder zu euch Kontakt aufnehmen?
Ja, genau. Also die Idee ist geboren worden, weil als ich mein Buch Woman on Fire geschrieben habe, habe ich ehrlich nicht gewusst, wie schlecht die Frauen versorgt sind. Ich war tatsächlich geschockt. Ich habe gewusst, die sind nicht gut versorgt, aber dass es so schlimm ist, ich sag mal, da hätte ich das Buch vielleicht auch nochmal ein bisschen anders geschrieben. Ja, mehr okay. Mit Fokus auf, was muss ich tun, damit mein Arzt mir zuhört. Ja, also weil das wirklich echt ein Problem ist. Und deswegen haben wir nachdem ich das Buch veröffentlicht habe, kamen Frauen wirklich aus allen Ecken Deutschlands, Österreich und auch aus der Schweiz nach Wiesbaden in die Praxis. Und ich habe sehr bald gemerkt, das kriege ich nicht alles bewältigt. Und es ist auch nicht notwendig für jemanden, da jetzt 600, 700 Kilometer zu fahren, wenn man ganz, ganz viel auch remote machen kann, per Zoom beispielsweise. Und deswegen habe ich das so begonnen mit der Hormon-Online-Klinik. Und im Prinzip, ja, man geht auf die Website und man kann sich mich oder einen von meinen Ärztinnen aussuchen, bei denen einen Termin buchen. Und was vielleicht wichtig ist zu erwähnen, wir machen erstmal fast eine Stunde lang reden. Ja, stundenlang quatschen, eine Stunde lang reden. Und das allein ist etwas, was viele Frauen noch nie erlebt haben. Mm-hmm. Ja, dass sie sich hinsetzen können. Ich merke das auch immer wieder, dass die Patienten, die fangen an, total schnell zu reden und total schnell, und die sagen, wow, wir haben Zeit, ganz langsam, weil die es einfach gewohnt sind. Ja, man ist so trainiert, so, oh Gott, ich muss jetzt alles ganz schnell erzählen, weil ich bin jetzt gleich wieder draußen. Und ich habe einfach ganz vielen, muss ich immer wieder so runterholen und sagen, wir haben Zeit, erstmal erzählen, erstmal auspacken, erstmal die Geschichte, erstmal auspacken. Und es gehört halt auch einfach ganz, ganz viel auch da rein. Ja, also, und was man auch nicht vergessen darf, wir Menschen sind ja nicht wie Eier, die aus einer Legebatterie kommen irgendwie. Wir sind ja nicht alle gleich, sondern jede Frau hat tatsächlich ihre individuelle Geschichte. Und das braucht halt individuelle Fürsorge irgendwo. Ja, und das ist der Gedanke hinter der Hormon-Online-Klinik. Also, das ist so der erste Gedanke. Jetzt haben wir die Hormon-Online-Klinik seit einem Jahr. Und ich habe jetzt gesehen, dass wir haben natürlich da riesige Erfolge und riesigen Zuspruch gehabt. Und ich bin auch extremst dankbar, wie gut das auch angenommen wurde. Was ich denke, ich aber auch ein weiterer Sinn der Hormon-Online-Klinik ist, dass man erstmal eine richtige Idee davon bekommt, was man braucht. Also meine Patienten lernen, ich sag mal, die ersten 4 bis 6 Monaten enorm viel über ihren Körper. Und man merkt auch in dieser Zeit, wie sie sich verändern. Also am Anfang geht's den Frauen halt häufig wirklich schlecht. Die haben Probleme, die sind verzweifelt, sie fühlen sich alleine. Ich sag mal, ihr Licht brennt nicht besonders hoch. Also die sind dann mehr so gedämpft. Und häufig ist es dann so, mit den zunehmenden Besuchen merkt man, wie sie anfangen wieder aufzublühen und zu leuchten. Ich sag mal, wie der Weihnachtsbaum, wo man wieder alle Lichter angeknipst hat. Ja, also wirklich ganz toll. Und es ist im Prinzip in dieser Phase, wo die Frauen lernen, mit sich selber umzugehen. Und ein Teil von dem großen Problem ist doch, wenn ich meinen individuellen Satz von Problemen habe und kein Mensch kann mir sagen, warum hast du die? Wie lange dauern die? Wird das jetzt noch schlimmer? Ja, und viele von den Problemen sind echt beeinträchtigend. Ja, ich meine, wenn du 2 bis 3 Mal am Tag eine Hitzewallung hast und sagst, ach, da machst du das Fenster auf, ist gut, ist das eine Sache. Aber wenn du morgens mit Körperschmerzen aufwachst, depressiv bist den ganzen Tag, gegen Abend schon wieder erschöpft bist und schläfst und du hast vielleicht eine eigene Firma oder du hast vielleicht 3 Kinder und Eltern, um die du dich kümmern musst, ist das echt ein Problem. Ja, und einen Tag kriegst du so hin. Aber wenn du immer so lebst, und das ist im Prinzip das Problem, wenn du immer wieder den Eindruck hast oder wenn du immer wieder das Gefühl hast, das, was ich habe, hat irgendwie auch sonst keiner, dann gilt es, das erstmal zu lernen. Und das machen wir. Wir coachen die Frauen da drin, zu lernen, wie funktioniere ich, wie funktioniert mein Körper. Und viele erzähle ich dir zu viel, weil ich komme hier so ins Redefluss hier. Also du wärst leid. Aber was ein Problem ist, ist, dass die Frauen sagen, okay, ich habe bei mir hier vor Ort einen Frauenarzt. Und der ist so ganz nett, der hat mich begleitet bei meinen Entbindungen, ja. Aber ich glaube, bei den Hormonen kennt er sich nicht so aus und ich weiß nicht, wie ich das so anpacken soll. Und wenn ich das Thema anspreche, winkt er so ein bisschen ab oder der sagt da irgendwie nicht so wirklich viel zu. Dann ist es natürlich besser, wenn ich als Patient dorthin gehe und sage, Herr Doktor, jetzt kennen wir uns nun so lange. Ich wollte Ihnen sagen, ich habe eine Hormon-Online-Klinik Begleitung gemacht und ich weiß, was ich brauche, das und das, diese und diese Sachen brauche ich und ich nehme die so und so. Seien Sie so nett und rezitieren mir das bitte weiterhin, ne? Weil dann braucht man im Prinzip nur jemand, der einem die Sachen gibt und der eine Basisüberwachungsuntersuchung macht, das weiß der Frauenarzt aber dann auch. Und das war's dann, ne? Also du hast dann im Prinzip gelernt, mit deinem Körper umzugehen und das ist für mich auch der einzige Weg für die Frauen.
Du hast da jetzt so viel gesagt. Also das geht mir ja auch so, dass ich ganz viel Rückmeldungen bekomme. Danke, du sprichst so viele Themen an. Ich dachte, ich bin allein. Und gerade dieses, ich dachte, ich bin alleine. Ich glaube, das ist ganz, ganz furchtbar. Ja? Und das reicht von bis, von den wirklich schlimmsten Symptomen bis hin zu vermeintliche Kleinigkeiten, die dich aber beeinträchtigen im Leben. Und das muss ja eben nicht sein. Also wunderbar, dass es euch gibt. Wie gesagt, Infos und so weiter dann in den Shownotes. Sheila, ich nutze die Gunst der Stunde und habe meiner Community natürlich gesagt, dass du bei mir zu Gast bist. Und ja, da sind extrem viele Fragen gekommen. Ich habe versucht, so gut wie möglich zu bündeln und wir schauen einfach ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr, wie viel wir schaffen, wenn das für dich okay ist, dass ich dir die Fragen meiner Community stelle. Die Ära 1606 sagt, ich schlafe eigentlich gut. Soll ich Progesteron morgens nehmen?
Man kann es ausprobieren, sagen wir mal so. Das Ding ist, du kannst Progesteron morgens nehmen, wenn es dich nicht umhaut. Ja, also es gibt, bei den meisten Frauen ist es so, dass Progesteron das Gehirn entspannt. Und wenn du das morgens nimmst und du merkst, du könntest gleich wieder ins Bett gehen oder dir wird schwindelig oder sonst irgendwas oder du verlierst irgendwie an, ja, so an Kraft, ja, dann ist es vielleicht eher besser, man nimmt es dann abends. Ja, aber wenn du es morgens verträgst, spricht da jetzt nichts dagegen. Ja, also das nicht.
Noch eine Progesteronfrage von der Cold CK. Warum soll man Progesteron nicht als Creme, sondern nur als Kapseln nehmen?
Progesteron hat ja nicht nur den Sinn, einen guten Schlaf zu schenken und einen auch ein seelisches Gleichgewicht aufzugeben, sondern auch um die Gebärmutterschleimhaut zu verhindern, dass die sich aufbaut und kontrolliert. Jetzt ist das so, dass viele mit einer Creme dann einfach besser zurechtkommen. Ne? Die einfach sagen, ich mag das nicht oder das Schlucken, das ist mir zu viel. Die Befürchtung ist, dass man das mit der Creme einfach nicht so viel ankommt im Körper. Anders entsprechend, wie sagt man, Verhinderung der Aufbau der Gebärmutterschleimhaut nicht gewährleistet ist. Das ist so ein bisschen medizinisch die Furcht davor. Es kommt erschwerend hinzu, dass oft diese Cremes auch von von nicht ärztlichen Menschen verordnet werden und so, dass die Patienten unüberwacht sind. Ne? Und ich sag mal, du kannst ja alle, ich habe ja auch Patienten, die sagen, gib mir doch bitte einfach wieder die Creme. Und ich gebe denen die Creme unter der Bedingung, dass sie einfach in der Überwachung bleiben. Ja? Dass sie einfach, dass die Gebärmutterschleimhaut überwacht bleibt, dass dann nicht einfach, weil sonst ist es so ein bisschen wie Unkraut, was überwuchern darf. Und das muss man so ein bisschen gucken. Ich habe aber auch ganz viele Patienten, die sagen, die Progesteroncreme, ich merke davon nichts, ich kann davon nicht besser schlafen. Und ich habe auch die Fraktion, die sagen, ich schmiere mir das ein und dann muss ich sofort ins Bett. Also das muss man so ein bisschen ausprobieren.
Die Sigrid 0108 fragt, wie hoch sollte der Testosteronwert in der Postmenopause sein?
Die Frage kommt wahrscheinlich, weil Patienten sich das testen lassen und sie schauen sich das an und dann heißt es, ach, guck mal, der Testosteronwert ist im Normbereich laut dem Labor. Und warum fühle ich mich trotzdem so scheiße? Warum habe ich keine Libido? Vielleicht, warum habe ich keinen Antrieb? Warum bin ich latent depressiv immer? Es ist, weil das, was das Labor als normal ansieht, eher ein Sammelsurium ist von Werten, die man über Jahrzehnte gesammelt hat von Frauen in der Postmenopause. Also das heißt, das können durchaus Werte sein von Frauen, die nie irgendwas genommen haben, in denen es so ohnehin schlecht ging. Also warum sollen wir das als Normwert nehmen? Ich sage immer, wenn dein Wert im unteren Drittel ist von dem Normbereich, das, was das Labor sagt, was normal ist. Es ist im unteren Drittel und das Labor sagt, ah, das ist normal. Ja, und ein Arzt sagt, ah, nein, alles gut. Und du fühlst dich trotzdem schlecht. Dann kannst du davon ausgehen, dass du mehr brauchst. Das ist einfach so. Ja, wir kennen das aus der Vitamintherapie. Ich mache auch Mega-Vitamintherapie, dass wenn du die höchste und sogar über die höchst empfohlene hinausgehst, dass du meistens gerade dann richtig bist. Und es ist bei Testosteron oft auch so, dass Frauen, wenn die echt am oberen Normlimit und vielleicht sogar darüber hinaus sind, dass es denen dann erst gut geht. Das gibt's.
Es schließt sich für mich einfach wunderbar der Kreis. Es kommt immer wieder aufs selbe aus. Es ist so individuell, es ist ein Herantasten und je besser ich Bescheid weiß, umso besser kann ich mich auch ein Stück weit selbst regulieren. Die Brit stellt eine sehr spannende Frage. Gibt es bioidentische Hormone für Veganerinnen?
Das ist eine spannende Frage. Weil ich den Hintergrund der Frage jetzt gerade nicht verstehe. Was ist dann an den Präparaten nicht vegan? Ich überlege. Da ist kein Bienenwachs dabei. Da ist kein Eiweiß dabei. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich sagen. Weiß ich jetzt auch nicht.
Okay, super, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur das, weil ich habe auch gerätselt. Haben wir gedacht, okay, aber, und ich habe daneben auch ein bisschen recherchiert und dann haben wir gedacht, ich verstehe irgendwie die Frage nicht, aber ich dachte, vielleicht übersehe ich was. Aber deinem Blick nachzuurteilen, genau.
Aber was wir vielleicht der Hörerin vielleicht mitgeben können, ist, wenn man Zweifel hat, die ganzen Apotheken, die Hormone anrühren. Ja, da gibt's in Österreich jetzt bei euch in Wien die Wiener Weltapotheke, um jetzt eine zu nennen. Die sind hochkompetent, was das Thema anbelangt. Da kann man einfach anrufen. Kann man eine E-Mail schreiben. Und die werden einem dann sagen, das und das habe ich in den Präparaten drin und wie auch immer. Die sind super, super, super kompetent. Also deswegen, also wollen die jetzt nicht allein lassen, aber wir wissen es jetzt einfach nicht. Das weiß bestimmt der Apotheker.
Sehr gut, genau. Drum fragen Sie einen Arzt oder Apotheker, genau. Immerhin. Die Pamela 74 schreibt, kann es sein, dass man Hormone einnimmt, welche bei einem speziell nicht wirksam sind? Ich glaube, das haben wir jetzt genau an dem Punkt, was du gesagt hast, dass eben manchmal braucht es mehr, manchmal weniger, oder?
Ja, du brauchst manchmal mehr, du brauchst manchmal weniger und manchmal ist man auf den komplett falschen Dampfer. Das ist ganz interessant, weil wir ja entsprechend alle so individuell sind. Ja, ich sag jetzt mal, es gibt 90% aller Frauen reagieren auf Progesteron jetzt beispielsweise, dass sie müde und gedämpft sind und wollen dann schlafen. Es gibt schätzungsweise 10% aller Frauen, die von Progesteron aufgedreht werden. Huch. Ja, die dann sagen, bei mir bringt das nichts, das Progesteron. Ich kann davon nicht schlafen, ich bin davon eher aufgedreht, warum wirkt das bei mir nicht? Und das sind alles Fragen, die es gilt zu recherchieren. Manchmal muss man bei der Hormontherapie alles, was man geglaubt hat, zu wissen, nochmal in die Hand nehmen und überprüfen, wenn es um so spezielle Dinge geht. Ja, und einfach mal schauen, wo liegt jetzt der Schlüssel begraben.
Die Sandra möchte wissen, stimmt es, dass ich als Bluthochdruckpatientin keine Hormone nehmen darf?
Nicht zwingend. Nicht unbedingt. Also es gibt den schlecht kontrollierten Bluthochdruck oft in Verbindung mit, sagen wir mal, unkontrollierten Diabetes, metabolischen Syndrom. Wer das hat, weiß, wovon ich rede. Das ist quasi, wenn alle Systeme komplett neben der Spur laufen. Dann macht man das natürlich nicht, ja, weil dann ist man schon schwer krank. Wenn man hingegen einen Bluthochdruck hat, was unter Tabletten gut regulierbar ist und man hat noch keine Arteriosklerose, ja, und das kann man herausbekommen, indem man zum Beispiel einen Ultraschall machen lässt von den Halsgefäßen, um zu gucken, sind da Verkalkungen, sind da Ablagerungen, dann kann man auf alle Fälle eine Hormonersatztherapie machen. Auf alle Fälle. Also Patienten bei mir, die so beginnend anfangen mit Blutdrucktabletten, gebe ich sehr gerne Hormone, weil gerade das Progesteron eher blutdrucksenkend wirkt und viele Frauen dann ihre Tabletten nicht mehr brauchen.
Jetzt auch eine ein bisschen komplexere, aber sehr, sehr spannende Frage von Ernährung, Bewegung, Balance. Die schreibt, zögert man eigentlich damit, dass man körperidentes Progesteron in Kombination mit bioidenten Östradiol in der Perimenopause einnimmt, die Menopause hinaus, weil man ja quasi dem Körper vorspielt, dass eh noch alle Hormone da sind. Ich nehme seit 2 Jahren in der zweiten Zyklushälfte Progesteron und seit kurzem wegen Brain Fog und ab und an wegen Gelenkschmerzen ganz niedrig dosiertes Östradiol als Creme. Und ich frage mich, ob ich ohne dem früher in die Menopause kommen würde.
Erstmal nein, es ändert nichts an der Menopause, das jetzt erstmal, weil der zeitliche Ablauf der Eizellen, das ist vorgegeben, daran können wir nichts ändern. Es ist auch nicht so wie bei der Pille, dass man dem Körper irgendwas vortäuscht oder vorspielt oder vorgaukelt, sondern es ist einfach wie beim Vitaminmangel, du füllst einfach entsprechend ein Defizit auf. Ja, was wir schon sehen, ist Frauen, die vielleicht Monate ihre Periode nicht mehr bekommen haben, wenn sie anfangen, Östrogene zu nehmen, dass die anfangen, wieder eine Periode zu bekommen und einfach das Gefühl haben, ich fühle mich insgesamt revitalisiert. Ja, und das ist tatsächlich auch so, dass die Hormone dann auch Dinge oder Organe und den gesamten Körper und die Zellen ein bisschen revitalisieren und dass manche anfangen, dann wieder eher dann eine regelmäßigere Periode zu bekommen. Aber es zögert jetzt das nicht hinaus. hinaus. Das jetzt nicht. Das ist so ein bisschen noch der, noch ein bisschen von diesem Glaubensmuster, was man hat von der Pille, dass man etwas verschiebt oder etwas nach hinten verschiebt oder, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir müssen weniger denken, die Hormone agieren weniger wie eine Antibabypille, dass es irgendwie in irgendwas hineingreift, und mehr wie ein Vitamintherapie, dass man das ersetzt, was man braucht.
Die Anke möchte wissen, was ist dran an diesem Hormonbauch? Ich bin 53 und hatte immer einen flachen Bauch. Und jetzt nicht mehr.
Ja, das ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich kann es auch total nachvollziehen. Keine Frau der Welt hat jemals gesagt, yay, ich habe einen Wechseljahresbauch bekommen. Yay, toll. Nein. Es ist fürchterlich. Und ich bin auch nicht davon verschont geblieben. Also es ist tatsächlich so, unser Stoffwechsel fängt an, langsamer zu werden. Es ist zum Teil auch wegen Muskelverlust, wegen Veränderung des Mikrobioms, und wir nehmen dann tatsächlich schneller am Bauch zu. Und das geht manchmal, hat man das Gefühl auch über Nacht, dass man irgendwie plötzlich irgendwie Bauch hat. Und da, worüber wenige Menschen auch sprechen, was es auch gibt, ist Rückenfett. Irgendwie die Fettverteilung verändert sich. Viele kriegen so Rückenfett und brauchen eine andere BH-Größe dann plötzlich, ja. Also nichts mehr 75B, plötzlich dann 85,
oh mein Gott.
Ja. C, ja, erst.
Mir fällt es gerade wie Schuppen von den Augen. Ah, okay, deshalb, sehr nett. Was noch?
Ja, ich habe auch eine Zeit lang gedacht, sind alle meine BHs eingegangen? Was ist das? Bis ich gemerkt habe, oh, das ist Rückenfett. Scheiße. Also man muss es ein bisschen mit Humor nehmen. Erstens das, und zweitens, man muss wirklich ganz, ganz viel, also Hormoneinnahmen ist ja nicht alles. Man muss tatsächlich ganz, ganz viel umstellen, täglich irgendwie was Sportliches machen. Man muss nicht täglich joggen gehen. Ich finde ich unrealistisch. Wer es kann, super, bravo, Applaus, aber ich kann es nicht. Aber so 10 Minuten so ein bisschen was machen, morgens auf der Matte, das kriege ich hin. Und darauf achten, dass man halt wirklich viel, viel frisches Gemüse isst, ne? Und solche Sachen. Viel Wasser trinken, weniger Alkohol und sowas. Also das ist, aber wenn man es schafft, dieselbe Konfektionsgröße zu halten, die man hatte mit Mitte 30, Hut ab, super, gehört sicherlich viel, viel Arbeit und viel Geduld dazu auch. Man muss Geduld haben mit seinem Körper. Und das ist eine größere Aufgabe, ja. Aber es hängt ja damit zusammen, dass wir bei Östrogenmangel durch den Östrogenmangel, und da muss auch kein eklatanter Mangel sein, vielleicht an dieser Stelle gesagt, ja. Also du musst im Prinzip nur ein weniger einfach so über die Monate hinweg weniger Östrogen haben, als dein Körper sonst gewohnt war. Um das in Zahlen auszudrücken, wenn wir einen normalen Zyklus haben, dann wechselt der Östradiolspiegel von 30 Nanogramm pro Deziliter zu 600 im Monat. Also 600 um den Eisprung herum, und dann geht er wieder so runter während der Periode. Also 30, 600 so um diese Kante kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und wenn wir anfangen, in die Wechseljahre zu kommen, dann kann es sein, dass diese Spitzen von 600 einfach nicht mehr erreicht werden, sondern da dümpeln wir zwischen 30 und 150 rum und so. Und das ist so dieses so über die Monate hinweg latente Unterversorgung. Eine subklinische Unterversorgung, wie wir es in der Medizin nennen, kann dazu führen, dass wir dann einfach mehr Bauchfett zulegen und weniger, dass die Muskeln sich langsam abbauen, der Stoffwechsel wird langsamer, der Darmmikrobiom, der auch entscheidend auch ist fürs Zunehmen und Abnehmen, verändert sich auch. Also kommt vieles dazu.
Mich als immer schon Problemzone Bauch beruhigt ja das fast ein bisschen, dass eben dann auch Frauen, die das Problem überhaupt nicht kannten, dann trotzdem ein kleines Bäuchlein in den Wechseljahren haben. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch eine Frage, obwohl es noch viele, viele mehr gäbe, aber damit wir auch zu einem Schluss kommen, Sheila. Die Shinsi schreibt, ich habe viele Symptome erst in der Postmenopause bekommen. 3 bis 4 Jahre nach der letzten Blutung. Ist das möglich? Ich war bis dahin fast beschwerdefrei und plötzlich kam alles volle Kanne. Ist das jetzt genau das, wo du gesagt hast, also okay, du nickst schon?
Ja. Ja, das kann auf alle Fälle sein, natürlich. Natürlich, das kann sein, dass der Körper bis dahin einiges kompensiert hat, aber dass jetzt spätere Folgen auch kommen. Ja, Ein Klassiker sind Gelenkschmerzen beispielsweise. Ne? Ein Klassiker sind beispielsweise auch Probleme auch mit der Vagina, mit der Harnblase, Inkontinenz. All diese Sachen. Ne? Also auf alle Fälle. Also nicht abtun und denken, das kann die Wechseljahre nicht sein. Das kann nicht von Hormonmangel kommen. Ergo muss ich keine Hormone nehmen. Also immer offen bleiben für die Frage. Was ganz wichtig ist, nochmal an dieser Stelle zu sagen, und das ist nicht nur ein deutsches oder ein österreichisches Problem oder ein schweizerisches Problem, das ist ein weltweites Problem, dass die Frauen nicht wissen, dass sie völlig gefahrlos ein Östriol, also ein Östrogensalbe für die Vagina benutzen können und auch in drei Gottesnamen benutzen sollen. Ja, das können alle Frauen nehmen. Auch Frauen, die Brustkrebs hatten, können das nehmen und sollen das nehmen, weil damit erhalte ich die Gesundheit meiner Harnblase. Ja, wenn ich nicht ständig Harnwegsinfekte und Harninkontinent werden will und irgendwann mal nur noch mit Tena Lady aus dem Haus gehen will oder keine Ahnung. Ja, ich meine, wenn man guckt im Altersheim, was ist der Hauptgrund für Menschen in Altersheim zu gehen? Zwei Dinge, weil sie vielleicht dement werden, aber natürlich auch, weil sie Windeln tragen. Ja, und das alles sind vermeidbare Folgen von den Wechseljahren, vom Hormonmangel. Und das ist, auch wenn man alles andere ablehnt, auch wenn man sagt, ich brauche keinen Sex mehr, das ist mir egal und ich will keine Hormone nehmen, ist mir auch egal. Wenn einem die Harnblasengesundheit wichtig ist, ja, dann ist es wichtig, dass man mit einer Hormonsalbe die Vagina in regelmäßigen Abständen, also mindestens dreimal die Woche behandelt. Es ist wie Zahnseide. Ja, es ist genauso wichtig, einfach zur Prophylaxe.
Und halt auch wirklich gut zu wissen, ich bin, wie in so vielen Dingen, mein Glückeschmied ein bisschen. Ja, also wenn ich mich entscheide, genauso wie du gesagt hast, ich brauche keinen Sex mehr, ich brauche kein Superleben mehr, ich brauche keine Ahnung, oder ich möchte genau diese, ich sage das jetzt sehr provokant, diese Frustbuchtel sein, dann bitteschön. Aber es muss nicht sein, ja.
Eine was sein? Ihr Österreicher habt immer so lustige Begriffe. Ich find's herrlich. Was hast du gerade gesagt?
Eine Frustbuchtel.
Eine Frustbuchtel. Finde ich super. Ich habe letztens auch so was super Österreichisches gehört, wenn man irgendwie einen Fehler macht und das teuer zahlen muss, weil man nicht nachgedacht hat. Die Deppensteuer. Wenn man Deppensteuer zahlen muss. Da hab ich bekringelt. Ich fond das total lustig, echt.
Also Deppensteuer. Ich meine das jetzt, überhaupt nicht despektierlich, ja. Aber
nein,
man
kann
man hat immer die Entscheidung, genau. Liebe Sheila.
Und keiner will eine Frustfuchtel sein, ne? Keiner will das. Das ist es ja. Und das ist ja die Aufgabe, die du dir auch verschrieben hast, die ich mir verschrieben habe, dass wir den Frauen sagen, hey, ihr müsst nicht frustriert rumrennen. Ja, ihr könnt wirklich was tun. Und das Leben ist zu kurz, um frustriert zu sein, ehrlich.
Genau, drum virtuelles High Five. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, liebe Sheila, dass du bei Menomio zu Gast warst. Dankeschön.
Sehr gern. Hat mir sehr viel Spaß gemacht heute Morgen.
Menomio erscheint immer freitags alle 14 Tage, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, falls du bei Spotify dabei bist. Du weißt nicht, wie das geht? Dann schreib mich gerne an, ich erklär's dir. Auf Instagram kannst du mir folgen und schreiben unter Wechseljahre Podcast. Auf LinkedIn findest du mich unter Menomio. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.